Ihr hört Ausgabe 125 vom Comic Review mit dem zweiten Band von East of West des Autors Jonathan Hickman. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In Ausgabe 82 hatte ich ja bereits den ersten Band von East of West von Jonathan Hickman besprochen und hatte gesagt, er hat mich in gewisser Weise begeistert, überzeugt und trotzdem gab es noch so bestimmte Momente, wo ich sage, so richtig weiß ich noch nicht, in welche Richtung es geht. Trotzdem, die Geschichte, die Tiefe war ausschlaggebend genug und auch das Artwork von Nick Dragata und die Farben von Frank Martin haben ein Übriges getan, sodass man um diesen Band eigentlich nicht umhinkommt. Eines vorweg, manchmal sage ich ja, dass das Lesen des zweiten Bandes auch ohne Vorwissen des ersten Bandes ohne Probleme möglich ist. Hier würde ich eindeutig davon abraten, weil ich habe mich bei der Lektüre des zweiten Bandes öfter ertappt, noch einmal im ersten Band gewisse Handlungsstränge nachzulesen und zu sehen, wie Hickman hier so dieses Geflecht für den Leser entworfen hat. Und es gibt einige Punkte, die man einfach nochmal nachlesen muss. Und ich glaube, für das bessere Verständnis ist das auch gar nicht so schlecht, was wiederum die Anschaffung von Band 1 dann rechtfertigt, denn man hat Lesestoff, der auf mehreren Ebenen funktioniert. Das heißt, beim ersten Mal lesen hat man bestimmte Kleinigkeiten, die Hickman da vielleicht schon platziert hat, gar nicht so wahrgenommen, die erst beim Band 2 so recht in den Fokus gerückt werden und man sich deshalb entschließt, halt bestimmte Sachen einfach nochmal nachzulesen. Wir hatten im ersten Band also diese vier apokalyptischen Reiter, wovon einer sich ein wenig abgespalten hat, nämlich der Tod ist quasi auf eigenen Füßen, macht sich auf die Suche nach seinem Sohn, wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum der Tod überhaupt einen Sohn hat und warum der dann in gewisser Weise so, man könnte sagen, missbraucht wird, denn es wird ja bei Band 1 am Ende schon mal so kurz angedeutet, dass es sich hierbei um eben ein, ja, man könnte sagen, fast missbrauchtes Kind, aber mehr ausgenutzt als tatsächlich in irgendeiner Form sexuell wahrscheinlich missbraucht, sondern die Fähigkeiten einfach ausgenutzt. Wobei ich mich immer noch wirklich schwer tue, dieses Buch in ein gewisses Genre zu pressen. Es hat so viele Elemente, die aus dem Bereich Western kommen, denn so diese ganzen apokalyptischen Reiter, so dieses Umfeld ist eher angesiedelt von der Machart her wie ein Western. Das ganze Setting ist natürlich dann kein verlassenes Dorf aus Holz oder ein klassisches Wildwestern-Szenario, sondern hochpoliert, Science-Fiction-mäßig aufbereitet mit ein wenig so an Star Wars erinnernden Gefährten, entweder Laufgefährten oder über den Boden schwebenden Gleiter, Fahrzeuge, die natürlich an Pferde erinnern. Insgesamt finde ich sowieso, dass dieser zweite Band sehr mythologisch aufgeladen ist. Er hat seine Wurzeln vermutlich so ein bisschen in diesen Mythen oder Legenden der Indianer. Anders kann ich mir auch so diese Rolle des Todes nicht erklären, der seine zwei Companions, seine zwei Gefährten, einmal Krähe und Wolf, permanent so als Schatten bei sich hat. Schaut man sich das Cover an, dann ist bei East of West Band 2 auch so Tod, der Tod prominent im Vordergrund und so, wie gesagt, links und rechts, links, linke und rechte Hand des Todes ist dann eben Krähe und Wolf, die am Ende des Buches dann auch nochmal eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Und das ist vielleicht auch so die Stärke von Hickman, dass er bestimmte Handlungsstränge aufzeigt, die mehr oder weniger dann so über diese einzelnen Bände dann erst so richtig zusammengepuzzelt werden und so ein großes und ganzes Bild ergeben. Manchmal hatte ich so beim Lesen so ein bisschen den Eindruck, er schreibt diese einzelnen Handlungsstränge in einem Skript nieder, zerschneidet sie dann und puzzelt sie quasi wieder neu zusammen. Also die Geschichte wirkt jetzt nicht aufgesetzt oder sprunghaft und lückenhaft. Die einzige Kritik, die ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle habe, ist, dass schaut man sich den Ablauf dieser Geschichte an, dann gibt es an den ein oder anderen Stelle so eine Rückblende, die aber nicht nochmal mit Text irgendwie untermauert wird oder unterschrieben wird. Nein, man muss halt als Leser dann schon mit diesem Fokus lesen, es könnte auch nochmal was erklärt werden, was vielleicht in Ansätzen schon an einem früheren Zeitpunkt erklärt worden ist. Dieses Buch enthält jedenfalls die Hefte 6 bis 10, die bei Image erschienen sind. Unheimlich populär ist diese Serie. Also es wird definitiv mindestens noch einen weiteren Band geben, weil man zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts in Amerika bereits bei Heftausgabe 17 ist, was im Umkehrschluss heißt, es wird wahrscheinlich auch wieder noch ein Band danach geben. Ist aber nicht schlecht. Ich finde, dieses Buch setzt sich so ein bisschen wie ein Puzzle zusammen und wird eigentlich mit jeder Ausgabe mehr. Wo ich beim Band 1 immer noch so ein bisschen zurückhaltend bin, sehe ich zumindest oder habe so diesen Eindruck, ich sehe die Richtung, in welche Hickman hier so ein bisschen gehen wird, obwohl ich mich schwer tun würde, jetzt Band 2 in so ein Oberthema zu pressen. In der deutschen Ausgabe gibt es da nicht nochmal so eine kleine Unterschrift oder irgendwie ein Hinweis, in welche Richtung das geht, während die amerikanischen Trade Paperbacks die entsprechende Bezeichnung haben. Band 1 war The Promise und Band 2 ist nun We Are All One. Das erklärt vielleicht so ein bisschen dieses Handlungsgeflecht, was so rund um die Präsidentin erzeugt wird. Das ist alles, was dieser Teil angeht, eine sehr bedrückende Dystopie, die so oder so ähnlich wahrscheinlich funktionieren könnte, denn die apokalyptischen Reiter haben die Kontrolle und benutzen und missbrauchen quasi so ein bisschen die Menschen und die Präsidentin gibt nachher quasi auch sämtlichen freien Willen auf zugunsten ihrer Herrschaftsstellung, denn das erfahren wir in diesem Buch, sie wird quasi von diesen apokalyptischen Reitern, also sinnbildlich, eingesetzt als Präsidentin. Wobei ich nicht verstehe, das habe ich mich zum Beispiel beim Lesen gefragt, wenn diese so omnipotent sind, warum brauchen sie dann unbedingt nochmal einen Menschen, der dort für Ruhe und Ordnung sorgt, damit sie in Ruhe was auch immer machen können. Es gibt natürlich verschiedene gegenläufige Bewegungen. Es gibt einen schönen Handlungsbogen, eine kleine Geschichte, denn die sich um den letzten Ranger dreht. Dort wird nochmal die Handlung aufgenommen und gezeigt, wie kam es überhaupt dazu, dass er diese Rolle innehat. Da wird dann auch so die emotionale Seite des Lesers nochmal angesprochen. Finde ich gut gemacht, gefällt mir in dem Fall wirklich gut. Wobei das einer dieser Punkte war, dass ich dann auch nochmal, wie gesagt, in Band 1 zurückblättern musste und nochmal so ein bisschen den eigentlichen Zusammenhang finden musste. Denn er ist ja derjenige, der letztlich so ein bisschen auf die Jagd geht, um die Götter, seine Schöpfer vermutlich auszulöschen. So oder so versteht es Hickman wie kein zweiter, kleine Fährten auszulegen, die auch manchmal nur in der Darstellung von Charakteren im Hintergrund bei irgendwelchen Treffen sein kann, die später dann nochmal aufgegriffen werden und dann in diese Handlung eingeflochten wird und wie ich schon am Anfang sagte, dann quasi erst so ein rechtes Bild ergeben, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Dieses einheitliche Ziel der apokalyptischen Reiter wurde ja auch so ein wenig aufgebrochen, allein aufgrund der Tatsache, dass eben der Tod als einziger jetzt quasi seine eigenen Ziele verfolgt, seinen Sohn sucht und da auch den ein oder anderen Handel eingehen muss, um entsprechend an Informationen zu kommen. Wieder eine Frage, wie jemand, der so omnipotent ist, plötzlich dann doch sich so klein, laut dahergeben muss, um an die Informationen heranzukommen. In diesem Buch bekommt auch eine Gestalt eine wahrscheinlich bedeutende Rolle, beziehungsweise wird angedeutet, dass sie noch eine bedeutende Rolle haben kann, der Kronprinz John Freeman, der aber allein schon aufgrund seiner Rolle als Kronprinz um sein Leben fürchten muss, denn wie es im Mittelalter wahrscheinlich so üblich war, waren alle die quasi unter ferner liefen, gehandelt wurden, also alle weiteren Abkömmlinge oder des Königs, die nicht unmittelbar in die Erbfolge aufrücken wollten, haben natürlich versucht, alle anderen vor ihm Stehenden zu beseitigen. Und hier ist es nicht anders, wobei er noch so ein bisschen der aktuelle Kronprinz so eine Art an den Tag legt, dass er schon den Ernst der Lage versteht, aber auf der anderen Seite eben vermutlich seiner Jugend geschuldet und seiner Heißspornigkeit eben sich nicht mit dem Althergebrachten abfinden will, sondern schon eigene Wege geht. Und selbst da gibt es einige Überraschungen. Also schaut euch einfach mal so sein Umfeld an, das ihn umgibt. Da wird man vielleicht das ein oder andere dann doch erkennen können. Zusammenfassend zur Handlung. Es sind also mehr oder weniger diverse Handlungsstränge, die sich zum einen um den apokalyptischen Reiter Gevatter Tod drehen. Dann gibt es die neue Herrschaft der Präsidentin. Es gibt diesen von mir gerade angesprochenen Kronprinz. Und natürlich im Hintergrund wahrscheinlich lauernd von einiger Bedeutung eben der Sohn des Todes. der irgendwie noch seine Rolle spielen wird. Was ich mich trotzdem parallel dazu frage, man ist quasi 10 Hefte in dieser Geschichte drin, ist verwurzelt darin und hat trotzdem noch nicht so recht den Blick dafür, in welche Richtung sich es entwickelt. Ist es einfach nur eine Geschichte, die so aufgrund des Weges lebt, also quasi man verfolgt diese Charaktere, schaut einfach, wie sich diese aktuelle Gegenwartswelt entwickeln wird. Ich weiß es nicht so richtig. Also das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Auf der anderen Seite liest sich das, was man dann bekommt, halt so flüssig, so eingängig, ist diese ganze Welt, dieses Science-Fiction-Epos mit einem Touch-Fantasy, mit einem Touch-Horror vielleicht. Also hier wird halt auch zeichnerisch dann nicht zurückgehalten. Also hier werden Gliedmaßen abgetrennt, hier werden Augäpfel ausgerissen. Nicht, dass die jetzt wirklich im klassischen Sinne eines Horror-Comics so ekelhaft aussehen oder schreckerregend sind. Nein, aber es wird aber auch nicht wirklich geschönt, sondern es wird einfach so gezeigt, wie es gemacht wird. Die Art und Weise dieser Erzählstruktur von Hickman ermöglicht ihm natürlich auch jederzeit, die ganze Geschichte in irgendeine andere Bahn zu lenken, da vielleicht noch so ein bisschen künstlerische Freiheit zu haben, wie sich die ganze Sache entfalten wird. An manchen Stellen kommt mir diese Geschichte dann auch so ein bisschen von diesem groben Konstrukt wie eine Geschichte aus der Feder von Neil Gaiman. Insofern sei auf Comic Review Ausgabe 107 verwiesen, Sandman, die Zeit des Nebels, die vielleicht so ein ähnliches Konstrukt aufbaut, so eine Familienstreitigkeit, wo einer sich so ein bisschen isoliert und versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und hier ist es vielleicht ähnlich mit dem Tod, wobei die anderen versuchen noch so ein bisschen, also die anderen apokalyptischen Reiter versuchen, die Macht an sich zu halten und nicht abzugeben. Wobei dies kein Kritikpunkt ist, wo man sagt, da hätte man jetzt eine flatternde Story, also eine, die überhaupt keine kohärente Bindung eingeht. Vielmehr ist es gefühlt ein tausendteiliges Puzzle, von dem wir vielleicht gerade mal 50 Puzzle in die Hand bekommen haben, wo einige von diesen Teilen schon zusammenpassen. Wenn man den Fokus etwas zurücknimmt, also den Blickwinkel etwas weitet, schon einige vielleicht auch nicht unbedingt zusammenhängende Teile auch ein größeres Bild ergeben, aber insgesamt noch sehr viele weiße Flächen vorhanden sind, die noch ausgefüllt werden können. Wo dieses Buch definitiv wieder glänzen kann, ist natürlich das Artwork, das von Nick Dragotta geschaffen worden ist, wobei es auch hier vielleicht kleinere Abstriche gibt. Es gibt ein paar Panel- oder Aufbauszenarien, wo man merkt, entweder mag die Dragotta sehr gern, die dann vielleicht schon mal in Band 1 so oder so ähnlich gezeichnet worden sind, danach auch in der fantastischen Kolorierung von Frank Martin und trotzdem insgesamt ist dieses Bild, was das Artwork abliefert, in der Detailreiche fantastisch, sehr angenehm anzusehen, wobei man, und hier lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber auch schon sieht, dass es hier ein Artwork ist, das vermutlich am PC geschaffen worden ist, denn es lässt so vielleicht so diese kleineren Finessen zu wünschen übrig, die man vielleicht üblicherweise sieht, wenn man sich Sachen anschaut, die von Hand gezeichnet worden sind, wobei es hier wirklich rein um dieses Layout geht, das dann an manchen Stellen vielleicht auch aufgrund des Veröffentlichungszyklus eher stärkere, markantere Linien bevorzugt, als vielleicht hier allzu verspielt ist. Wobei das natürlich wieder auch zum Gesamtbild passt. Hickman oder alle seine Werke sind ja meistens auch sehr ästhetisch, also sie haben allein schon von der Covergestaltung immer ein sehr eigenes Flair, einen eigenen Touch und genau so ist es auch hier. Schaut man sich das Cover-Artwork entsprechend an, wird man feststellen, dass das auf der einen Seite sehr minimalistisch, auf der anderen Seite aber dann doch sehr ausgefeilt ist. Das Gleiche trifft natürlich nachher auch auf das Artwork im Buch zu, das eben nicht mit großartigen Spielereien aufwartet, aber es trotzdem sehr stimmungsvoll, sehr ausdrucksstark gestaltet, was natürlich auch zum Teil an den Farben liegt, die zwar auch wieder diesen Touch von Homogenität haben, also sehr glatte, einfarbige Flächen, stellenweise auch inhomogen, wo es zwar die gleiche Farbe ist, aber eher so ein Verlauf in der Farbe stattfindet, ohne jetzt groß die Fehler vielleicht von händischer Kolorierung aufzuzeigen, also händisch im Sinne von noch mit tatsächlichen Farben. Insofern glänzt dieses Buch natürlich auch in einem Ton, der sehr modern, sehr neu erscheint und stellenweise dann auch schon wieder mit diesen momentan sehr populären Pastelltönen arbeitet. Also es ist so eine Mischung aus allem hier, die insgesamt das positive Bild abrunden. Wobei manchmal, selbst wie beim Text von Hickman, auch bei den Panels, gerade am Ende, so diese letzte Offenbarung für mich fast dreimaliges Lesen erfordert hat, beziehungsweise in dem Fall anschauen und erst durch das Vor- und Zurück-Betrachten dieser Panel eigentlich so dieser Sinngehalt dieser Szene sich mir offenbart hat, wobei hier quasi der Bogen vom Anfang geschlossen wird und wenn es auch für mich keinen so richtig abgeschlossenen Handlungsbogen in diesem zweiten Teil gab, er zumindest insofern die erzählerischen Exkurse vom Anfang am Ende nochmal auffängt und einfach zeigt, dass hier etwas erreicht worden ist. Abschließend noch die Bewertung in Punkten, wobei ich mir immer noch nicht so 100% im Klaren bin, wie diese Geschichte weitergehen wird, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Deshalb auch vom Punkteniveau gleichbleibend. Es sind 8 Punkte und man muss einfach abwarten, wie sich diese Story entwickelt, inwiefern sie sich vielleicht selbst totläuft. Aber ich glaube es nicht. Wie gesagt, in Amerika ist sie ja schon ein paar Hefteausgaben weiter und scheint dort noch genügend Leser anzusprechen. So, das soll es dann auch gewesen sein. Weitere Besprechung dieser Art wie immer auf comicreview.de. Dort findet ihr auch nochmal den Hinweis, wo ihr diese 148 Seiten des zweiten Bandes für 16,99 € kaufen könnt. Ein Bonusteil gibt es in diesem Buch nicht, lediglich ein Nachwort von Antonio Solinas, wobei ich mir hier gewünscht hätte, vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis, wer dieser Antonio Solinas eigentlich ist. Aber er hat ein paar nette Deutungsansätze, Interpretationen, in welche Richtung diese Geschichte interpretiert werden kann. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!